ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मुखं करोति वाचलं भङ्गुं लङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतरणं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वापदान्तिकं श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Das Lebewesen, das auf diese Weise einen weiteren matten Körper annimmt, erhält eine bestimmte Art von Ohren, Augen, Zunge, Nasen, Tastsinn, die um den Geist gruppiert sind. So genießt es eine bestimmte Auswahl von Sinnesobjekten. So, was hier erklärt wird, ist, dass wir nach diesem Leben wieder einen Körper bekommen. Momentan haben wir einen Körper. Ja, jeder sagt, ich habe einen Körper. Man sagt, mein Körper. Mein Kopf, meine Augen, meine Haare, meine Hände, ja? Mein Körper. Das deutet an, dass wir nicht der Körper sind. Weil man sagt, mein Körper, den besitze ich, so wie mein Handy und mein Buch und mein Harmonium, mein Auto. So, der Besitz und der Besitzer sind verschieden. Stimmen alle zu? Es ist ein Unterschied zwischen dem Besitz und dem Besitzer. Zwei verschiedene Sachen. So, wenn ich sage, mein Körper, zeigt das, dass der Körper Besitz ist, der von jemandem besessen wird. So, wir besitzen den Körper. Das heißt, wir sind nicht der Körper. Ganz einfach. So, und wenn wir diesen Körper, in dem wir gerade leben, verlassen, am Ende des Lebens, wenn dieser Körper nicht mehr funktioniert und seinen Geist aufgibt, ja, es gibt den Geist auf, wir verlassen den Körper, das Bewusstsein, der Geist verlässt den Körper, der Geist aufgegeben vom Körper. Aber der Geist, das Bewusstsein, wir existieren trotzdem noch weiter. Das Problem ist, dass die Menschen das nicht beobachten können. Die sehen eben nur den toten Körper. Im einen Moment lebt er noch, die Punkte auf diesem, der liegt da und lebt noch, und im nächsten Moment, er ist tot. Ja. Aber sehen nicht, was da eigentlich passiert ist. Ja, warum ist der tot? Das sind dieselben, das Herz ist da, ja, dieselben Chemikalien da, dieselben Organe, dasselbe Gehirn, auf einmal funktioniert es nicht mehr. Das Herz hört auf zu schlagen. Ja, warum? Was ist der Grund? Weil die Lebensenergie den Körper verlassen hat. Die Seele verlässt den Körper, die Seele gibt dem Körper Energie und der Körper hört auf zu funktionieren. So, und die Person, die diesen Körper verlässt, lebt weiter. Sie verlässt einfach den Körper. Wie wenn ich dieses Zimmer hier verlasse, diesen Raum hier verlasse, dann gehe ich in den nächsten Raum. So, das heißt ja nicht, dass ich nicht mehr existiere, nur weil ich nicht mehr gegenwärtig bin, weil ich nicht mehr in dem Raum bin. In selber Weise, wenn die Person den Körper verlässt und wir eben nicht sehen, wo die Person hingegangen ist, heißt das nicht, dass es die Seele nicht gab. Sondern genauso wie ich diesen Raum verlasse und dann durch die Tür gehe und dann in einem anderen Raum bin, verlässt die Seele diesen Körper und geht in einen anderen Körper ein. Und das Tor ist dieser Körperwechsel. Das Tor in eine andere Dimension. Ja. Und wenn wir dann im nächsten Leben, wir verlassen diesen Körper und entsprechend unserer Handlungsweisen dieses Lebens, bekommen wir im nächsten Leben einen neuen Körper. Und der Körper bildet sich aus Sinnen. Hier wird erklärt, Shrotram, Chakshu, Sparshanam, Rasanam, Granam, das sind die Sinne. Ja? Das heißt die Augen, die Ohren, die Nase, die Zunge, der Tastsinn. Und warum ist das so relevant? Weil wir damit die Welt wahrnehmen. Ja? Ohne Augen sehen wir nicht. Ohne Ohren hören wir nicht. Ja? Ohne Nase riechen wir nicht. Und wenn wir ohne Sinnestätigkeiten können wir die Welt nicht wahrnehmen und können die Welt nicht genießen. Ja? So, was das Relevante am Körper ist, sind die Sinne, mit denen wir die Welt genießen können. Schöne Dinge sehen und hören und riechen und die Welt erfahren können. Ja? So, und im nächsten Leben bekommen wir entsprechend unseres Karma, ja, unserer Aktionen, unserer guten Handlungen oder auch schlechten, einen entsprechenden Körper aus bestimmten Sinnen. Und wenn wir gut gehandelt haben, dann sind diese Sinne besser oder mehr fähig, Freuden zu erleben. Dann können wir schönere Dinge sehen, die uns, nicht nur haben wir Augen, die die schönen Dinge sehen, es wird auch arrangiert, dass wir schöne Dinge sehen können. Das wird uns dann alles gegeben. Ja, manche Leute leben scheinbar in großem materiellem Glück, in reich und schön und gute Verwandtschaft und irgendwie zufrieden. Und andere leben in Armut und ständig Probleme mit anderen Personen. Und ja, kennt man das, solche schwierigen Situationen. Warum ist das so? Die eine Person hat gutes Karma und die andere hat eben schlechtes Karma. Das ist nicht Zufall. Warum wird jemand geboren in einer guten Situation, in einer schlechten Situation? Was ist der Grund? Speziell, wenn es eine höhere Macht gibt, wenn es Gott gibt. Warum ist Gott so gemein und sagt, okay, du wirst in Afrika geboren, vielleicht so Ghana, und deine Eltern haben nichts und du wirst auch nichts haben und mit 12 Jahren stirbst du, weil du nichts zu essen hast. Und der andere, er wird geboren in Amerika und sein Vater ist Rockefeller und von Anfang an Millionen, Milliarden und muss sich nie Sorgen machen. Warum? Das ist doch nicht fair. Weil es Gott gibt und weil es ein Leben vor diesem Leben gab und er einfach diese Arrangierungen trifft, dass jeder das bekommt, was er verdient. Deshalb ist es fair. Die Frage nach dem Leid in der Welt kann durch Karma und Reinkarnation sehr leicht beantwortet werden. Ohne Karma und Reinkarnation macht es keinen Sinn. Dann ist es, entweder gibt es Gott nicht, oder er ist irgendwie ganz komisch. Also entweder gibt es Gott nicht, weil wie kann das sein, dass der eine geboren wird in guten Situationen, der andere in schlechten. Wenn es keinen Grund davor, was ist der Grund? Wir sprechen von Aktion und Reaktion, das nennt sich Kausalität. Kausalität ist das Prinzip der Welt. Kausalität ist Causality. Ja. Causality. Das Gesetz von Aktion und Reaktion. Das ist die physische Welt. Alles, was wir sehen, ist eine Reaktion und die kommt von einer Aktion. Nichts existiert ohne einen Grund. Nichts existiert einfach so. Es gibt immer einen Grund. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, ein Kind wird geboren in einer reichen Situation, eins in einer armen Situation, dann muss es einen Grund geben. So, wenn der Grund was Materielles wäre und das Lebewesen hat vorher nicht existiert, dann müssen wir ganz viele andere Dinge beantworten. Was ist Bewusstsein? Warum gibt es überhaupt die Arrangierung dieser Welt? Ja, dann, das wirft sehr, sehr viele Fragen auf, wenn wir keinen höheren Urgrund haben. Wenn wir einfach sagen, es passiert nur aufgrund von chemischer Prozesse. Ja, da muss man dann noch weiter zurückgehen. Dann sagt man, ja, ist doch ganz klar, zwei haben Geschlechtsverkehr und die Samenzelle verbindet sich mit der Eizelle, die gehen zusammen und dann bilden sich da dieses Lebewesen, das baut sich zusammen. Ja, da muss man mal fragen, okay, kann sein, aber woher kommt die Information? Das passiert da so mystisch in der Gebärmutter einer Frau, dass da auf einmal sich so ein Kind bildet, zusammenbaut, ist ja Wahnsinn, ist ja erschreckend und ist ja mystisch. Wie passiert das, dass aus dem Nichts mehr oder weniger auf einmal ein Lebewesen erscheint? Wie kommt das? Ja? Und dann versteht man, naja, das ist ja wegen der... Ja? Und wo ist die Information? Nein. Wo ist die Information? Nein. Wo ist die Information, wie sich unser Körper zusammenstellt? Wo kommt die Information her? Angenommen, ich schneide mich jetzt, ja? Unabsichtlich. Ja, das ist der Punkt. In der DNA, da ist die Information drin. Information ist in der DNA. So, wenn das Kind sich zusammenbaut, ist das ja genetisch bedingt. Die Gene, was sind Gene? Gene sind Anordnungen von diesen GCTAs, die in der DNA drin sind. Das ist wie ein binärer Code. Und ein gewisser Abschnitt in der DNA ist ein Gen, das heißt Gen. Gene. Ne? Gene. Ja. ist ein gewisser Abschnitt, eine Abfolge dieser verschiedenen, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Verbindungen halt, ne? In der DNA. So, und die Gene bestimmen, hast du grüne Haare oder rote Haare oder blaue oder schwarze Haare, okay, grün vielleicht nicht so, hast du schwarze oder helle Haare, hast du solche oder solche Augen, das ist doch in den Genen drin, das weiß man, das stimmt. So, aber wo kommt die Information her, dass das eine Kind eben so aussieht und das andere so? Okay, so, ja, das kommt von den Eltern. Ja klar, das kommt von den Genen der Eltern. Aber wo kommt die Information der Gene der Eltern her? Ja, von denen. So, aber wo kommt die Information an sich von Anfang an her? Wo kommt Information her? Grundsätzlich, wenn wir von Information sprechen, Information ist eine Anordnung von Zeichen oder Symbolen, die einen gewissen Inhalt haben, eine gewisse Bedeutung. Ja, Bedeutung. So, Bedeutung. Woher kommt Bedeutung? Hat, sagen wir so, produzieren Zufälle Bedeutungen? Zum Beispiel ein Buch. Ja, hier das Buch hier. Angenommen, ich habe jetzt diese Scrabble-Buchstaben. Kennt ihr Scrabble? Kennt man das? Das ist ein Spiel mit so kleinen Würfeln mit Buchstaben. Und dann muss man Worte bilden. So, das heißt, du hast so einen kleinen Chip und da ist ein A, ein B, C, D, ja? Und du nimmst dieses Scrabble-Buchstaben, du sagen wir mal, du hast ganz viele, einen riesen Haufen, und du schmeißt jetzt einen Scrabble-Buchstaben am Boden, ein A. Super, ein A. Und dann nimmst du noch einen, hast du einen T, du schmeißt den, du machst so weiter, und du machst das ganz lange, und nach langer Zeit auf einmal hast du die Bhagavad Gita. Wow! Das heißt, durch Zufall entsteht Information. Ist das realistisch? Nein, das ist nicht realistisch. So, Information entsteht meist wodurch? Angenommen ein Buch, ja, das beinhaltet Information. Oder ein Computerprogramm beinhaltet Information. Oder ein Gespräch beinhaltet Information. Was ist die Ursache von Information? Was produziert Information?
Wissen,
ja, gut. Was produziert Wissen?
Gedanken.
Gedanken, ja, und was produziert Gedanken?
Bewusstsein.
Bewusstsein. Was produziert Bewusstsein? Ja, ich will was ganz Bestimmtes sagen.
Ha?
Steine, Luft, Metall?
Intelligence.
Ja, aber okay, hat das Mikro hier Intelligenz? Ja, okay, was ist denn, wer oder was hat Intelligenz?
Der Ursprung
Krishna. Was ich hören will, ist eine Person. Eine lebendige Person hat all das, wodurch Information entsteht. Eine Person braucht es, um Information zu produzieren. Unperson oder tote Materie kann keine Information produzieren. So, wir haben gesagt, in der DNA ist Information drin. Und wir wissen, Information entsteht nicht durch tote Materie. Das heißt, eine Person, die dazu fähig ist, hat die Information in die DNA reingemacht, wodurch Lebewesen entstehen. Und diese höchste Person nennt man Gott oder Krishna. Ja. So, Information ist ein sehr starkes Argument für eine höhere Intelligenz. Weil Information, speziell wie eine Information, wie die Bhagavad Gita. Niemand würde denken, die Bhagavad Gita ist durch Wind und Wetter und Regen entstanden. Ja? Niemand würde denken, dass ein Computerprogramm durch Wind, Wetter und Regen oder eine Uhr ist ja auch Information enthalten, beziehungsweise produziert Information. Und jeder weiß, das kommt, weil da jemand sich Gedanken gemacht hat, um die Zeit einzuteilen und all das. So, wenn wir jetzt den Körper nehmen, die Zellen, die DNA, was auch immer, sehen wir, das sind hochkomplexe Programme. Und wenn wir davon ausgehen, dass hochkomplexe Programme einen Schöpfer brauchen, weil die nicht einfach so entstehen, kann man verstehen, da ist jemand Höheres am Werk. So, und diese höhere Intelligenz gibt den Lebewesen entsprechend ihrem Karma einen Körper. Das heißt, jeder von uns, wie im Raum sitzt, hat einen Körper, den er verdient oder sie verdient. So, wenn wir diesen Körper verlassen, dann wird er nicht ein Rad gedreht und bleibt dann stehen, Hühnchen oder Regenwurm, ja? Sondern entsprechen unserem Karma, wie wir gehandelt haben, wie kommen wir in den Körper. Der hat verschiedene Sinne, mit denen wir dann genießen können. Das wird hier eben erklärt. Das ist, was Prabhupada hier sagt. Jeder bekommt einen Körper mit den Sinnen, um dann die Welt auf gewisse Art und Weise zu genießen oder auch zu erleiden. So, und das sollte uns zur Frage kommen lassen, okay, Moment mal. Das heißt, willst du jetzt sagen, dass im letzten Leben, da hatte ich einen anderen Körper? Da war ich wer anders? Ja, wer war ich denn da? Das sollte ja nicht die Frage sein, sondern wir sollen fragen, ja, wer bin ich, der hier ständig die Körper wechselt? Weil jedes Mal, wie wir heute Morgen gehört haben, auch im Vortrag, spielen wir hier eine Rolle. Wie im Theater. Ja, im Theater, da spielt jemand den Jedermann. Jedermann. Kennst du? Du musst kennen, du bist Österreicher. Naja, ein Theaterstück und der Jedermann, der ist reich und der Tod kommt und er hat nur mehr kurz zu leben und er muss sein Leben überdenken. Was auch immer. Und er ist voll absorbiert. Ich bin der Jedermann oder der Hamlet oder der Goethe. Ja, der Faust meine ich nicht, Goethe. Du bist der Faust oder Mephisto oder du spielst, was auch immer. Und du identifizierst dich mit der Rolle, aber irgendwie weißt du, du bist nicht die Rolle. Dann gehst du von der Bühne runter und bist du wieder du selbst. So, die materielle Welt, wir sind hier alle in einer, auf einer Bühne und spielen eine Rolle und denken wirklich, ich bin der Körper, ich bin der Johann. Und muss ich so sein. Aber, wie ja gesagt wird, wir wechseln immer, im nächsten Leben bist du nicht mehr der Johann, dann bist du die Johanna. Hoffentlich nicht. Das war kein Fluch und kein Segen, das war nur ein Beispiel. So, und im nächsten Leben ist man dann wie anders. Und Prabhupada sagt hier, wenn man sein Leben verschwendet, vedische Schriften erklären, wenn man sein Leben verschwendet, wird man im nächsten Leben ein Tier. Weil der Mensch hat ein großes Gehirn, um diese Dinge, die wir gerade besprechen, zu verstehen. Und wenn die Menschen dieses große Gehirn nicht verwenden, zeigen wir, das brauche ich gar nicht. Angenommen, ich gebe dir 5 Millionen Euro, und du lebst immer noch von Aldi und in deiner Einzimmerwohnung in Berlin, Hohenschönhausen, und brauchst 300 Euro. Ne? Dann, wozu gebe ich dir 5 Millionen Euro? Brauchst du gar nicht, verwendest du gar nicht. So in selber Weise, Gott gibt uns ein Gehirn, mit dem wir denken können, ihn verstehen können, Fragen stellen können. Und wenn wir es nicht verwenden, sag ich, brauchst du nicht, ne? Dann nehme ich es wieder. Und im nächsten Leben wirst du halt ein Esel. Weil du willst ja nur so einfach nur rumwiehern und ein bisschen schlafen und essen und dich fortpflanzen. Mehr willst du ja nicht. Ja, jetzt bin ich genauso zufrieden wie vorher. Hat sich nicht viel geändert. Bin ja wie vorher. Das heißt, wenn wir wie Tiere leben, die nicht Fragen stellen nach dem Absoluten und dann das Leben danach richten, werden wir im nächsten Leben einen entsprechenden Körper bekommen, der dann ein tierischer sein wird. Wenn wir wie Menschen leben, die das höhere Bewusstsein und höheres Gehirn verwenden, dann werden wir im nächsten Leben in unserer geistigen Entwicklung weitermachen und zumindest wieder einen menschlichen Körper bekommen. Und im Idealfall werden wir das Höchste auch wirklich verstehen, wie die Bhagavad Gita sagt, Janma Karma Jameti Vyangi Vyangi Veti Tatvataha. Wer meine Scheinen, meine Taten kennt, wer mich in Wahrheit kennt, wird im nächsten Leben nicht wieder Geburt nehmen. Krishna sagt oder Gott sagt, wenn man versteht, was das Absolute ist, wenn man diese Anhaftung, dieses Gottesbewusstsein hat, wird man nicht wieder Geburt nehmen, sondern zu Krishna oder Gott gehen und muss nicht mehr in die materielle Welt. Weil man gezeigt hat, ich habe es verstanden. Ich habe verstanden, dass ich dein Diener bin. Der Herr ist mein Hirte. Ich bin dein Diener. Ich bin nicht dafür da, dich zu imitieren. Weil das ist, was wir in der materiellen Welt machen. Wir imitieren Gott. Wir tun so, wir werden wie er werden. Die Welt ist für mich da, ich kann ja alles kontrollieren und genießen, ich bin toll und wunderbar und wählt mich. Ja, vote me. I'm for president. I for president. Jeder hat hier seine Gottesshow. So stolzieren wir durch die Welt. Und wenn wir verstanden haben, es geht hier nicht um mich, dass die Welt dreht sich nicht um mich. Ich habe das Beispiel schon öfter gebracht, aber es ist ein guter Punkt. Früher hatte man das sogenannte geozentrische Weltbild. Jeder weiß, was das heißt, ja? Das heißt, die Welt dreht sich um die Erde. Und dann hat man verstanden, nein, das ist ganz falsch. Und dann hat man verstanden, die Welt dreht sich um die Sonne. Das heliozentrische Weltbild, das ist, was wir jetzt haben. Aber was wir in Wirklichkeit haben, ist das egozentrische Weltbild. Weil jeder denkt, die Welt dreht sich um mich. Alle drehen sich um mich. Ich bin das Zentrum und ihr dreht euch alle um mich. Ja? Im Leben geht es um mich und ihr seid hier einfach nur Requisite. Ihr seid einfach nur Statisten in meinem Film. Und jeder denkt das. Jeder sieht die Welt von seiner Warte. So, und wenn wir dieses Bewusstsein aufgeben, wie ja gesagt wird, das wahre Bewusstsein, das wir haben, ist das Krishna-Bewusstsein oder ein göttliches Bewusstsein. Dadurch versteht man, ich bin nicht der Körper, ich bin ein spirituelles Lebewesen, ich bin die Seele, ich bin ein Teil Gottes, ich bin ein Diener von Krishna und sich dementsprechend verhält, wird man, wenn man diesen Körper verlässt, in die Realität gehen, in denen das allen bewusst ist. Weil in dieser Welt ist alles, wie gesagt, egozentrisch. Bhaktisiddhanta hat gesagt, die Welt ist kein Ort für einen Gentleman oder für eine Lady, kann man dazu sagen. Ja? Diese Welt ist kein Ort für einen Gentleman. Die materielle Welt ist ein dunkler Ort. Ja? Und die spirituelle Welt ist ein heller Ort. Die spirituelle Welt ist die Heimat, das wahre Zuhause. Und dort sind die Leute normal. Hier sind die Leute verrückt. Entrückt, verrückt. Nicht normal, weil jeder auf dem Ego-Trip ist. So, und wenn man gesagt hat, nein, lieber Krishna, ich verstehe wieder, dann geht man dorthin, dann hat man sich qualifiziert. Und muss nicht wieder einen materiellen Körper annehmen. So, das ist der Punkt. Ja. Ist das klar? Welche Fragen? Und singen? Ja, Fragen? Irgendwelche Unklarheiten? Ja. Ja. Also, ich spreche Deutsch, ja? I speak German. Er hat Prabhu übersetzt. Ja, ja. Also, er hat gefragt, wie sieht es in der spirituellen Welt dann aus und was ist ein spiritueller Körper? So, die anhand der vedischen Schriften, weil die Informationen. Wir können ein gewisses Ausmaß der Eigenschaften der spirituellen Welt vielleicht aufgrund von Logik oder Philosophie ergründen, aber die wirkliche Information stammt direkt aus dieser Realität. Ja, das ist wie wenn ich, wenn ich wissen will, wie es in Amerika ist, ist am besten, ich spreche mit jemandem, der schon mal da war. Ja? Wie die kommt gerade rein, ne? War schon mal in Amerika. Frage ich mal, wie ist es in New York? So, in selber Weise ist am besten, Informationen über eine Realität zu bekommen, die uns momentan nicht zugänglich ist, von Personen, die schon mal da waren. Ja, das gibt's doch gar nicht. Aber doch, es gibt Personen, die waren schon mal da, beziehungsweise die haben Einblick in diese Realität. Und was die berichten, ist maßgebend. So. Ah, welches Wort brauchst du? Achso, ich dachte, du suchst ein Wort. Okay. So, und es heißt, die vedischen Schriften an sich, die sind zu Beginn der Schöpfung offenbart von Krishna selbst und einem sehr mächtigen Wesen offenbart. Und dieses Wesen hat dieses Wissen weiter und weiter und weiter gegeben. Und dieses Wesen heißt Brahma und hat an einem gewissen Punkt auch eine Vision gehabt dieser antimateriellen Realität. Die antimaterielle Realität, das ist die materielle Realität und es gibt die antimaterielle Realität, die spirituelle Realität, die substanzielle Realität, die beständige Realität. Diese Realität ist zeitweilig, wird bald nicht mehr da sein, ist eine Illusion in der Hinsicht. Aber die wahre Realität ist beständig zu jeder Zeit. Und dieses Wesen hat diese Realität gesehen und hat davon berichtet. Und was hat dieses Wesen gesehen? Er hat gesagt, diese Welt, die Welt, die wahre Welt besteht aus spiritueller Energie, die ist ewig voller Bewusstsein und Glückseligkeit. Spirituelle Energie ist ewig voller Bewusstsein und Glückseligkeit. Und diese Welt ist voller Formen und Farben und Personen. Die ist nicht leer, das ist nicht einfach nur eine Wolke. Das ist eine Welt voller Eigenschaften. Voller wunderbarer, herrlicher Eigenschaften und voller wunderbarer, herrlicher Personen. Und jede dieser Personen ist ewiglich glücklich und unendlich schön, weil das sind alles Teile von dem höchsten Wesen, dem absoluten Wesen, der absoluten Person, von dem das alles ausgeht. Von dem alles ausgeht, sogar diese materielle Welt. Und diese absolute Person wird genannt Krishna. Und Krishna heißt der Allattraktive. der Allanziehende, weil er alle wunderbaren Eigenschaften und Ähnlichkeit besitzt und weil letztendlich alles ihm gehört und weil alles er ist und er der Inbegriff der Schönheit ist. Und all diese Wesen sind in einer liebevollen Beziehung mit diesem höchsten Wesen, mit Krishna, vereint, in wahrer spiritueller Liebe und sind unendlich glücklich. Und das heißt, in der spirituellen Welt ist jeder Schritt ein Tanz und jedes Wort ist Gesang. Und diese Welt heißt auch Vaikuntha. Vaikuntha heißt ohne Sorgen. Und diese Welt wird nie langweilig. Und es ist, ja, das ist die wahre Realität. Eine perfekte Realität. Und unser Körper, dieser Körper hier, ist nur ein Schatten unseres wahren Körpers. Ja, wenn ich hier, habe ich irgendwo einen Schatten? Hier habe ich einen Schatten, ja? Das ist nur ein leichter Schatten. Okay, hier. So, das ist der Schatten, ja? Und das ist die Hand. So, dieser Schatten hat dieselbe Form wie meine Hand. Weil es ja mein Schatten. In selber Weise ist dieser Körper hier wie ein Schatten meines wahren Körpers. Ja? Dieser Körper, wie dieser Schatten, jetzt ist er hier, jetzt ist er weg. Aber die Hand ist noch da. Dieser Körper ist jetzt hier, bald ist er weg. Aber ich bin noch da. Ja, obwohl ich der Körper, den ihr jetzt gerade hier seht, bald nicht mehr da sein wird, ein paar Jährchen oder Jahren, werde ich noch da sein. Und dieses Ich, das wir sind, das immer noch reden kann und gucken kann und hören kann, weil es nicht von den Sinnen abhängt, weil wir bewusste Wesen sind, Wesen aus Bewusstsein. Und diese Wesen, die wir sind, die haben auch eine Form. Die sind nicht formlos, aber die Form ist spirituell. Die Form hier ist gebaut aus materieller Energie und die wahre Form ist gebaut aus spiritueller Energie. Das heißt, die spirituelle Energie ist ewig, voller Bewusstsein und Glückseligkeit. Wir sind gebaut, nicht gebaut, weil wir ewig sind, wir sind spirituelle Lebewesen. Und wir können auch denken und sprechen und fühlen und denken und uns bewegen, wir sind vollkommen frei. In einem spirituellen Körper. Und dieser spirituelle Körper kann nicht zerschnitten werden, nicht zerhackt werden, der kann nicht verbrennen, der kann nicht leiden, der ist selbstleuchtend und unendlich schön. Na klar, ist ja auch spirituell. Und dieser Körper, der wir sind, ist ein Teil des höchsten Wesens. Und da kann man sich mal vorstellen. Und dieser spirituelle Körper ist dafür da, mit dem höchsten Wesen in Kontakt zu sein und Austausch zu haben, mit Gott zu sprechen. Und Gott zu tanzen. Und mit Gott zu spielen. Und mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und Gott zu lieben. Das ist unsere wahre Identität. Und momentan sind wir so verrückt, dass wir denken, nein, meine Aktien sind wichtig und mein Hotel ist wichtig und wir sind in Illusion. Und wir wissen nicht mal, wer wir sind. Weil wir glauben, das bin ich. Wir denken, dieses physische Gebilde sind wir aus Fleisch und Blut. Das ist Illusion. So, in Wirklichkeit sind wir was sehr Erhabenes. Und das Krishna-Bewusstsein ist der Prozess, wie wir das erkennen, beziehungsweise uns, das ist mein letzter Punkt, den ich mache, ist schon spät, uns erinnern. Wir haben es einfach nur vergessen, wer wir sind und was unsere Beziehung zu Gott ist. Wir haben es momentan vergessen. Und wir müssen uns erinnern. Und das Chanten von Hare Krishna und der spirituelle Lebensweise, man erinnert sich, ah ja stimmt, da war was. Lange her, aber stimmt irgendwie und es wird uns immer mehr bewusst. Die Wahrheit wird uns bewusst. Okay.
War jeder von uns schon mal in der spirituellen
Welt? Ja, wir kommen alle von daher. Deshalb waren wir alle da, weil wir alle von da kommen. Ja, kurze Frage.
Wie kann man die Mangel oder Mängel von materiellen Körper überwinden, wenn man materiellen Körper los?
Weil der Körper eine Energie von Krishna ist, kann sie in Krishnas Dienst gestellt werden. Wenn du Krishna dienst, dann verbindest du dich mit Krishna. Dein Bewusstsein, dein Geist, deine Sprache, dein Sehsinn, dein Hörsinn, alles verbindest du mit Krishna und spiritualisierst deine Existenz. Und so hilft dir die Materie, dich selbst zu erkennen. Weil die Materie auch göttlich ist. Man muss nur wissen, wie man sie verwendet. Ja?
Da kann man auch sowas wie Schwäche, Müdigkeit.
Das transzendierst du. Das sind nur Mängel. Das ist nur momentan, weil wir in Unwissenheit sind. Und das wird überwunden. Deshalb wird man mit der Zeit weniger essen und schlafen und so und weniger leiden müssen.
Mhm. Ja,
Ja.
Und ja, vor allem hauptsächlich, weil
genau.
Man unterliegt ja da keiner Zeit.
Richtig. Aber wenn du willst, kannst du den Körper trotzdem ändern. Das heißt, im Dienst für Krishna können die Diener von Krishna teilweise den Körper auch verwandeln. Aber sie haben dennoch ihre Svarupa, ihre eigene Form. Die wahre Form ist immer da, aber man kann auch eine andere Form für Krishnas Dienst annehmen.
Sind dann alle im scheinbar, in einer scheinbar gleichen Situation oder im körperlichen Aussehen?
Oder? Nee, wir sind Individuen. Schau, du hast das schon in der Matrenwelt, Individuen. Niemand hier sieht aus wie der andere. Kein Blatt sieht aus wie das andere, kein Baum sieht aus wie das andere, kein Tier, kein Grashalm. Alles, was lebt und belebt ist, die Individualität ist vollkommen einzigartig. Jeder ist ein Individuum und du bist ein ganz anderes Ich, du bist und du siehst auch anders aus. Jeder ist einzigartig. Keine Klone oder Duplikate oder sowas. Alles, was Krishna macht, ist einzigartig. Das ist sein Genie. Es gibt Ähnlichkeiten, es gibt die Kuhhirtenjungen, aber dennoch sind sie alle Individuen. Ein einzigartig.
Da auch Kinder und die bleiben ewig Kinder.
Jeder hat sein. Ja, also Kinder, weiß nicht, vielleicht, warum nicht, aber Krishna ist immer halt nicht dieses Kindheitsalter, so. Ich weiß nicht, ob es dann Kinder gibt in der Hinsicht, wie es Kinder hier gibt. So, weißt du, was ich meine?
Ja. Aber sind das nur seine Spiele, die er hier vollführt hat?
Das ist ein anderes Thema, da kann ich jetzt nicht, das wird zu lange dauern, wenn ich das jetzt erkläre. Aber grundsätzlich, jeder ist einzigartig und jeder hat seine eigene Gestalt in der Spinwelt und ja. Das ist die Chance, die wir jetzt haben, dass wir das erkennen können. Und das sollen wir tun. Atato Brahma Jigyasa, jetzt ist es Zeit. Ja, bitte?
Ich habe eine Frage. Ich habe so oft gehört, es existiert noch eine parallele Welt. Können Sie was dazu sagen?
Es existieren viele parallele Welten. Welche soll ich beschreiben?
Viele,
ja. Allein die Materie, die materielle Welt, unser Universum, man kann sagen, es ist ein multidimensionaler Kosmos. Existiert nicht nur unsere Dimensionsebene, unsere Begrifflichkeit. Da gibt es noch viele andere Ebenen. Die Veden erklären, es gibt 14 Planetensysteme oder Ebenen, die auch unterschiedliche Stofflichkeiten haben. Und auf unserer Ebene, wir können diese höheren Ebenen gar nicht wahrnehmen, sind feinstofflicher. Und auf denen residieren andere Wesen. Und die werden auch beschrieben in den Veden. Wir sind auf Bhuloka, dann gibt es Bhu, Bhuva, Sva, Mahaloka, Channaloka, Tapaloka, Mahaloka, Brahmaloka und nach unten auch verschiedene Ebenen. Ja. Ganz kurz noch um das. So, und das ist ein Universum mit verschiedenen Dimensionsebenen. Und dann, jenseits des Universums, gibt es die antimaterielle Welt, die feinstofflichste Welt, die spirituelle Welt, die göttliche Welt. So, die im Universum, auch diese feineren Welten, die sind auch vergänglich, aber da lebt man länger. Na, die Wesen dort leben viel länger, sind viel mächtiger. Aber in der spirituellen Welt, die jenseits des Universums ist, da ist alles ewig. Es gibt verschiedene Erfahrungen, die man da machen kann. Ja, natürlich. Da hat man auch einen anderen Körper, zum Beispiel höheren Planeten, die Halbgötter. Ne, die haben ganz andere Möglichkeiten und ganz andere Aufgaben, natürlich. Und die sind halt karmisch auch nicht so verstrickt wie wir, sage ich mal. Die sind ein bisschen freier. Da gibt es Rishis und da gibt es so viele, Nagas und Gandavas und kann ich mal später erzählen, was die Einwohner des Universums, wird sehr genau beschrieben in den vedischen Schriften. Ja, und jede dieser Lebensformen hat halt ihre Vor- und Nachteile. Und der Vorteil der menschlichen Lebensform im Besonderen ist, dass sie speziell dafür da ist, um Gott zu erkennen. Weil diese höheren Wesen, die haben viel mehr Mächte. Ist so, wenn sie zum Beispiel sehr reich sind, sagen wir mal 25 Milliarden auf dem Bankkonto, ist nicht so leicht, über Gott nachzudenken. Da habe ich viele andere Dinge zu tun. Oder wenn ich sehr schön bin und sehr mächtig. So, die Halbgötter sind unbeschreiblich mächtig und schön und intelligent. Und dadurch sind sie auch berauscht von ihrer materiell guten Situation. Aber auf der menschlichen Ebene ist das recht ausgewogen zwischen dem Guten und dem Schlechten und kann es leicht auf Gott konzentrieren. Das ist der große Vorteil.
Sie haben gesagt, also im voriges Leben zum Beispiel, jeder hat eigene Karma verdient. Und die Leute, die heute reich sind, heißt also, die haben früher andere gute Karma gehabt, das wäre jetzt in der Reich. Und welche Aufgaben haben Sie dann heute zu erledigen in reichen Zustand?
Ja, das kann man vom absoluten Punkt oder vom relativen Punkt sehen. Wir betrachten alles vom absoluten Punkt. Und wir sagen, gutes und schlechtes Karma ist beides schlecht. Weil es darum geht, kein Karma zu haben. Weil gutes Karma oder schlechtes Karma hält uns in der Materie. Weil wenn ich ganz Gutes tue, dann muss ich im nächsten Leben das Gute zurückbekommen. Wenn ich Schlechtes tue, muss ich das Schlechte zurückbekommen. So, wir müssen lernen, so zu handeln, dass wir kein Karma haben, dass kein Grund mehr besteht, warum wir wiedergeboren werden müssen, wodurch wir nach diesem Leben gehen können, die Spiritual Welt. Und das ist, was man im Krishna-Bewusstsein lernt, dass man akarmisch oder nicht karmisch lebt und sogar handelt. Normalerweise jede Handlung, Aktion, verursacht eine Reaktion. Jede Handlung ist Karma. Aber wenn man jede Handlung, die man tut, in Gottes Dienst stellt, alles für Gott tut, alles für Krishna tut, für Krishna denkt, für Krishna spricht, für Krishna handelt, dann gibt es für diese Handlung kein Karma. Das heißt, momentan, was wir gerade machen, die Information, die Sie gerade hören und das, was ich spreche, ist eine Handlung, die ist frei von Karma. Wir produzieren gerade kein Karma, weil das alles in Krishnas Dienst ist. So, wir können lernen, für Krishna zu handeln. Nicht nur produziert die Handlung kein Karma, sie ist so mächtig und zerstört sogar die karmischen Handlungen der Vergangenheit. Das ist sehr interessant. Diese Handlung ist so mächtig, dass wir sogar befreit werden von dem Karma, das wir noch bekommen müssten, auf unsere vorangegangenen karmischen Tätigkeiten. Ja, indem wir auf das hören, was die Lehrer sagen, was die vedischen Meister sagen, die alle Informationen aus den vedischen Schriften bekommen. Dadurch lernen wir, unser Karma aufzulösen und richtig zu handeln. Das ist richtige Handlung, indem man handelt, ohne Karma zu produzieren. Das ist die Sichtweise des Absoluten, die absolute Sicht. Und das sehen wir so. Das ist die Herausforderung, das müssen wir lernen. ओके परंतु रचिमा भागवत गीता की चला प्रभुपाद की गाय गो ब्रह्मानंदी